The Fed's out of options. Rate cuts, money printing, balance sheet reversals. They call it policy, but it's really panic. This is in-game economics, where hope replaces discipline and the illusion of control finally breaks. They're not cutting rates because things are strong. They're cutting because the system is cracking. Inflation's eating savings. The labor market's stalling. Confidence in the dollar is fading fast. For decades, the Fed built a house of paper. Now they're striking the match that could burn it all down, leaving you to pay the price. When's the last time you actually held the wealth you've spent your life working for? My friends at Noble Gold Investments have been helping Americans move from paper wealth into real tangible assets. Numbers on a screen can disappear, but physical gold and silver, they've outlasted every crisis in history. Visit NobleGoldInvestments.com and get your free wealth protection kit today. That's NobleGoldInvestments.com for your free wealth protection kit. Discover how simple it is to protect your future.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an
Du merkst, ob jemand wirklich Industriemeister ist, in dem Moment, wo wirklich mal was schief geht. Nicht, wenn das Werk sauber durchläuft, weil das kann jeder. Du hast es von irgendjemandem übernommen und hast vielleicht die ein oder andere Sollbruchstelle schon mitbekommen, aber wenn wirklich mal was passiert und alle auf dich warten, auf deine Entscheidung und wie du das löst und auch wie schnell, daran merkt man wirklich, ist das ein Meister oder ist das eher ein Blender? Wenn du nachts durch deine Linien läufst und die Linien stehen, der FI ist draußen, die Fremdfirma ist gar nicht mehr im Haus oder lässt auf sich warten vielleicht und die Produktionsleiter, die sitzen dir im Nacken und wir wissen alle, dass sie das tun, weil als ich damals in der IT gearbeitet habe, da war es auch so, da hat es irgendwo geknallt, da ist irgendein Server ausgefallen und der Kollege, wo das richten konnte, was haben sie gemacht? Die standen um seinen Tisch hinten um ihn herum und alle Kollegen dachten sich, lass den Mann doch arbeiten, als ob er jetzt besser arbeitet, nur wenn ihr ihm auf dem Bildschirm starrt. Ja? Aber gut, so sind sie nun mal die Vorgesetzten, zumindest die vom alten Schlag, sage ich jetzt mal. Und irgendeiner von den Produktionsleitern deiner Linie ist vielleicht auch so und der sagt dann, okay, wer hat das freigegeben und wo steht das bitte schwarz auf weiß? Wenn du dann nur mit, das war schon so eingebaut oder ey, das haben wir schon immer so gemacht, antworten kannst, dann bist du mit der Verantwortlichkeit bald durch und eher ein Sicherheitsrisiko. Die Wahrheit ist nämlich, zwischen einem geordneten Ablauf und teurem Stillstand liegen genau 10 Dinge. Risikoanalyse, Prüfintervalle, Fremdfirmenkoordination, Sicherheitskennzeichnung, Schutzklassen, Wartungspläne, Dokumentation, Abschaltströme, die Wahl des richtigen RCD-Typen und am Ende natürlich die Produktionssicherheit. Und wenn du diese 10 Begriffe nicht präzise erklären kannst, entscheidest du nicht nur nicht über die Anlage, dann entscheiden Zufall, Bürokratie und der Erstbeste im Gutachteranzug über deine Zukunft. Und genau das ändern wir mit dieser Podcast-Folge bzw. mit diesem Video plus dem Arbeitsblatt, was hier drunter verlinkt ist. Heute gehen wir nämlich gemeinsam die ersten originalen Fachfragen, das schneide ich nicht raus, aus dem Handlungsbereich Technik der Meisterschule durch. Also genau die Fragen, die dir im Gespräch den Titel retten oder ihn dich kosten können. Und heute mit einem Zitat von einem der Gründerväter der USA, der auch mal unter anderem Drucker war, ja, Wissenschaftler war er auch und ein ganz großer Organisator der ersten freiwilligen Feuerwehr in Philadelphia. Wer in Geschichte aufgepasst hat, zumindest in amerikanischer Geschichte, der weiß, wen ich meine. Ansonsten, dieser darf so gespannt sein, ist ein gutes Zitat, habe ich geschmunzelt bei der Unze, die er da von sich gegeben hat. Also, jetzt gibt's das Intro. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer, der sich am besten feiern kann, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit, über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause im Haushalt, in der Industrie, im Betrieb, aber auch beim Kunden vor Ort im Handwerk. Ja, und die heutige Folge widme ich dem lieben Dennis, denn er hatte mal bei mir vor geraumer Zeit mal um Nachhilfe gebeten. Und wenn ihr mich ja anschreibt über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, da könnt ihr euch ja eintragen bei mir in die Nachhilfe 1:1, könnt ihr euch einen Termin buchen und da schreibt ihr natürlich auch bitte rein, was ihr gerade macht, bei welchem Teil ihr Hilfe braucht und gegebenenfalls schickt ihr mir so ein paar Beispielaufgaben, dass ich das mal einordnen kann, weil ich bin jetzt auch nicht so das Lexikon für, okay, stellst mir eine Frage und ich habe direkt alle Informationen wie die KI oder wie unser Chatbot, aber wenn ihr mir das sagt, dann finde ich auf jeden Fall bessere Prüfungsaufgaben, wie was er meint, was da so wäre. Und der liebe Dennis hat das so gemacht und er hat dann für seine Meisterprüfung hat er nämlich um Nachhilfe gegeben und in diesem Zuge hat er mir auch gleich noch seine Fragenkataloge aus verschiedenen IHKs zukommen lassen, weil ich bin ja auch irgendwo ortsgebunden, kann von einer, vielleicht von zwei oder drei IHKs, kann ich das Ganze anfragen, aber dann hört es auch schon auf. Und er hat natürlich auch so seine Kontakte. Er hat dann bei der IHK beispielsweise, was war es, Wiesbaden und war es Stuttgart? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat er so ein paar Stück angefragt gehabt, hat da seine Kontakte gehabt und die haben ihm auch was zugeschickt. So habe ich natürlich auch einen größeren Fundus, aus dem ich das Ganze weitergeben kann. Denn ich bin ja so drauf, dass ich sage, Bildung sollte für jeden zugänglich sein und halt kein Privileg. Und deswegen seid ihr auf diesem Kanal. Und das ist auch mindestens der Grund dafür, warum ihr mal 5 Sterne geben solltet bei Spotify und iTunes und mir ein Abo dalassen solltet bei YouTube, ein Algo-Kommentar, ja, damit sich das Ganze nochmal doppelt lohnt. Wie gesagt, das Video auch noch liken. Und aus diesem Grund, was Dennis mir da geschickt hat, wird es mal mindestens 3 Folgen geben, in denen ich dir mal diese Fragen präsentiere und wie du darauf antworten solltest. Plus mal wieder von mir recherchiert auch die Quellen, sodass du mal wieder nachlesen kannst, wenn es dich wirklich genauer interessiert. Okay, Giancarlo hat das zwar in einem Satz erwähnt, aber ich würde es halt gerne genauer wissen, weil ich das für meinen Betrieb eher brauche. Da kann ich jetzt halt nicht die Podcast-Folge sprengen, aber ich habe das Blatt einmal unten. Also ich habe diese 10 Fragen für dich schon mal die ersten 10 in ein Blatt gepackt, plus ein paar hübsche Bildchen, dass du da so ein bisschen eine Vorstellung davon hast. Die Musterlösung auf Anfrage über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de schickst du ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du safe von mir eine Antwort, wo du dann aber auch am besten reinschreibst, was für ein Arbeitsblatt das war. Also das Thema von dem Arbeitsblatt, den Header oben, die Überschrift. Genauso, wenn du eine Podcast-Folge möchtest, ein eigenes Thema hast, kannst du das da auch gerne reinhauen. Besten Fall, wie gesagt, schickst du immer so was mit, eine Datei. Das geht jetzt über das Kontaktformular nicht, das geht dann halt erst über die Rückfrage, über Mail, aber kriegen wir alles auf Kette, ja. Also es ist kurze Dienstwege, möchte ich mal sagen, ja. Und die Fragen, wie gesagt, for free einmal im Download jetzt schon mal unten verlinkt, dass du schon mal nach oder beziehungsweise direkt mitarbeiten kannst. Wenn du jetzt gerade im Auto sitzt zur Meisterschule und hörst genau diese Folge, perfekt. Hast du gleich mal was zum Glänzen. Also, gern geschehen. Wie gesagt, 5 Sterne auf iTunes und Spotify. Like und ein Abo auf YouTube, Kommentar. Und in dem Kommentar schreibt ihr sowas rein wie Ehrenmann oder Ehrenteacher. Ja. Oder lasst mir direkt eine Spende per PayPal da. Aber das ist dann eher zweitrangig. Okay, also ich werde dir jetzt die ersten 10 Fragen nicht einfach trocken runterbeten, sondern ich bin ja Berufsschullehrer und wir packen das Ganze gerne in Lernsituationen. Und wenn du nicht studiert hast, sondern mal wirklich gearbeitet hast, dann hast du es einfacher, sage ich jetzt mal, jede Frage in irgendeine Lernsituation reinzupacken. Also wo findet man denn A oder B oder C? Nicht, das ist jetzt aus einem Buch und ja, okay, Kapitel für Kapitel abgearbeitet, das wäre ja ekelhaft. Deswegen sei da ja bei mir, weil Giancarlo the Teacher eben nicht wie so ein Politiker von der Schule ins Studium, gut, die sind noch nicht mal ins Studium, die haben nicht mal ein Praktikum, wieder in die Schule zurück, ja, das sind ja die Studierten. Natürlich jetzt nicht jeder, es gibt auch gute Ingenieure, Grüße gehen raus an Stefan Schurig, damit du von den Lernsituationen bzw. den Fragen Bilder in den Kopf bekommst. Und dementsprechend habe ich dir das Ganze und diese Bilder, die du im YouTube-Video siehst, die wirst du auch genauso in dem Arbeitsblatt wiederfinden, sodass du das direkt ja, für dich nochmal hast. Also, als allererstes mal, erste Frage ist, was oder warum ist eine Risikoanalyse so wichtig? Und jetzt möchte ich, dass du, wenn du im Auto sitzt, dir mal eine Produktionslinie vorstellst. Jeder ist schon mal durch so eine Linie hoffentlich von euch mal durchgelaufen. Ja, sei es jetzt in größeren deutschen Betrieben, da wo ich gelernt habe, Firma Fissmann, eine Produktionslinie von Gasheizung, Gaswandgeräten und so weiter oder auch Ölheizung. Egal, Produktionslinien, kann auch vom Auto sein, bei VW, Porsche oder im besten Fall Ferrari. Oder ihr seid bei Geberit, ja, im SAK-Bereich, kein Problem. Also Produktionslinie. Und die ist jetzt kurz vor dem allerersten Start. Also die hat noch nicht angefangen. Du planst oder beziehungsweise es ist schon so weit geplant. Ah, es ist ein großes Projekt. So, und jetzt kommst du dazu, alles glänzt, alle haben Zeitdruck, weil das ist immer so, außer am Berliner Flughafen. Und genau hier spielen die ersten drei Fragen eine große Rolle. Nämlich, die erste Frage, wie schon gesagt, warum ist so eine Risikoanalyse so wichtig? Oder was ist das überhaupt? Weil Risikoanalyse, ich habe dir mal Quelle 1 reingepackt, da ist das mal als Definition drin. Eine Risikoanalyse, das ist erstmal so ein, wenn man es möchte, ein systematischer Prozess und eine Bewertung zur Identifizierung von Risiken. Also du überlegst erstmal, okay, ich habe da eine Anlage, was kann mir da kaputt gehen oder was kann mir per se bei einem Projekt alles für Risiken entgegenkommen. Und als ich damals beim Techniker wir unser Projekt gemacht hatten, hatte ich mich um die Risikoanalyse gekümmert, weil wir mussten, bevor wir irgendwas starten konnten, na klar, du musstest erstmal Bauteile bestellen und so weiter, haben wir uns um die Dokumentation gekümmert. Und die Risikoanalyse ist ein Teil davon. Ich weiß nicht, war ein paar Seiten oder so. Auf jeden Fall haben wir uns dann überlegt, was kann denn während des Projekts passieren? Nehmen wir mal beispielsweise eine Industrie 4.0 Risikoanalyse für so eine Linie. Also nehmen wir mal an, du machst jetzt hier eine neue Linie, vollautomatisiert. Worüber musst du nachdenken? Ja, was passiert denn, wenn dir die Steuerung ausfällt? Was passiert denn beispielsweise bei Cyberangriffen? Was musst du machen bei Datenverlusten? Das sind alles mögliche Risiken, auf die du eine Antwort haben musst, wenn es hart auf hart kommt. Also das sind Risiken, die können eintreten. Und deswegen analysierst du diese Risiken und sagst, alles klar, das kann passieren, wir müssen was dagegen unternehmen. Genauso kann aber die Risikoanalyse ein bisschen weiter weg sein und du sagst, okay, was ist denn jetzt, du hast ein Projektteam von 4, 5 Leuten, ja, was ist denn, wenn bei einem jetzt mal ein Todesfall ist? Kein Scheiß, das kann und dürfte auch in eine Risikoanalyse mit rein. Wie wahrscheinlich ist es? Na klar, könntest du jetzt sagen, okay, es ist eine Wahrscheinlichkeit von wie viel Prozent, dass jetzt von einem ein Familienmitglied stirbt. Aber wenn dem so ist, fällt dieses Teammitglied ja aus. Das ist per se erstmal eine Risikoanalyse. Also das, du guckst eben, weißt, für negative Auswirkungen können auf deine Ziele Einwirkungen haben oder ja, können auf deine Ziele eine Auswirkung haben, dass sich das Ganze vielleicht verschiebt oder der ein oder andere dann mehr Arbeit hat. Und dann hast du im besten Fall so eine schöne Risikoanalyse, dass du sagst, jo, habe ich mit eingerechnet. Kein Problem, wusste ich. Ja, dafür gibt es ja das und das. Oder dafür haben wir vorgesorgt. Dann bist du der Chef im Ring. Tja. Also die Risikoanalyse ist im Prinzip dein Röntgenbild von der Maschine, wenn du so möchtest. Ja, du schaust durch die Verkleidung, durch Türen, Steuerungen durch und suchst jetzt gezielt nach Stellen, an denen sich vielleicht ein Mitarbeiter einklemmen kann, irgendwas verbrennen kann oder vielleicht auch irgendjemand einen Schlag abbekommen kann. Also ich meine jetzt nicht den Schlag auf den Nacken, wenn einer was verdient hat, so, sondern ich meine jetzt wirklich, ne, so, okay. Also, und fachlich korrekt, weil es ist ja die erste Frage, das ist ja was Allgemeineres aus der Meisterschule mit der Risikoanalyse, könnt ihr das gerne in der Quelle 2 nachlesen. Da steht es nämlich in der DIN EN ISO 12100, so. Die beschreibt nämlich, wie du Gefährdungen systematisch erkennst, das Risiko am Ende bewertest und daraus dann technische und organisatorische Schutzmaßnahmen ableitest. So würde man das fachlich ausdrücken. Also du guckst, was kann passieren und was kann ich technisch dagegen tun. Und ohne diese Risikobeurteilung gibt es keine saubere Auswahl von Schutzfunktionen und entsprechend auch kein rechtssicheres Sicherheitskonzept. Weil bei einer Presse, bei einer Stanze, es kann immer irgendwas sein, dann baust du eine Lichtschranke ein. Ah ja gut, okay, was machst du noch? Zweihandbetrieb. So Sachen, weißt du, dass du musst es idiotensicher machen. Ich glaube, jetzt ist es eigentlich ganz klar. Ja, in Quelle 3 habe ich dir auch noch reingepackt, die Grundsätze der Risikobeurteilung von Maschinen. Für dich auf jeden Fall als Meister, weil ich finde immer, das jetzt habe ich es dir einmal grob erklärt, die anderen Fragen machen wir alle schneller. Jetzt habe ich es dir grob erklärt, ich gehe mal in die Frage rein, mache ein großes Bild draus, ja, Produktionslinie, okay, alles klar, irgendeine Maschine, guck am besten bei dir im Betrieb selber. Für dich als Merksatz, weil man braucht immer, ich finde immer, ein Satz ist immer besser, wenn man weiß, okay, das ist der eine Satz zum Lernen, alles klar, nächste Frage. Die Risikoanalyse, das ist die Karte, deine Eintrittskarte der Gefahren. Ohne Eintrittskarte keine gezielten Schutzmaßnahmen. Also die Risikoanalyse ist die Grundlage für Schutzmaßnahmen. Ja, Schutzmaßnahmen habe ich schon ganz, ganz oft im Podcast behandelt. Ja, sei es Schutzpotenzialausgleich, sei es aber auch nur die Schutzklassen, sei es Basisschutz, sei es Fehlerschutz. All das musst du vorab, du musst ja wissen, was kann dir da passieren, was brauche ich da. Deswegen musst du vorher diese Risikoanalyse machen. Ganz einfach. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich schieße jetzt mit Kanonen auf Spatzen. Ich mache jetzt direkt einen Pumpenmotor mit IP69. Aber wenn du irgendwo draußen in einer Produktionshalle bist, bringt dir die beste IP-Schutzklasse nichts oder die angeblich beste, dann schadet sie eher. Deswegen immer nachdenken, Risikoanalyse. So, die zweite Frage, die im Fragenkatalog drin steht, geht darum, und zwar, was ist ein sogenanntes Prüfintervall? So, und jetzt folgende Situation für dich. In einer Besprechung. So, sitzt alle an so einem runden Tisch und da fragt der dicke Kollege, fragt dich dann, müssen wir wirklich so oft prüfen? Ja, die Anlage ist doch neu. So, und deine Antwort beginnt schon im Kopf mit einem Tacho. Ja, mit einem Zeitmesser. Nehmen wir einen Kilometer-Tacho, ist besser. Pass auf. Also, je mehr Kilometer, in Anführungsstrichen oder in Klammern Betriebsstunden, und je härter die Umgebung für deine Anlage, also je länger die Anlage schon gelaufen ist, plus je nachdem, wo sie ist in der Produktion, ist sie in der Kalthalle, ist sie irgendwo in der Gießerei, wie viele Stunden läuft die, was muss die so physikalisch leisten, desto kürzer, also je härter die Umgebung und je länger die Betriebsstunden, desto kürzer logischerweise auch das Prüfintervall. Der Dicke sagte jetzt, ja, ist eine neue Anlage. Nichtsdestotrotz überlegst du doch, okay, das ist jetzt eine neue Anlage, aber, hey Dicki, das ist ein Schwerlastkran, der steht in der Gießerei, da ist staubig, da ist dreckig, der muss so und so viel heben, da ist zwar ein Kurzzeitbetrieb, der Motor ist dafür ausgelegt, aber trotzdem muss der ja das und das leisten, jeden Tag. So, der läuft vielleicht auf 2, vielleicht auf 3 Schicht. Natürlich jetzt bei Kurzarbeit in unserer super Industrie, die wir hier super abgebaut haben, ist es natürlich jetzt nicht mehr so, aber es gibt halt schon eine Industrie, die läuft gut. So, und da muss man, je nachdem, wo du gerade bist. So, und dazu habe ich für dich dann Quelle 4 noch reingepackt. Und zwar empfohlene Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen von BGN. Kannst du gerne mal nachlesen. Also so ein Prüfintervall. Da ist eine wunderbare Tabelle drin, auch so mit 4 Jahren, 2 Jahren und so weiter. Das Prüfintervall, das ist der Abstand zwischen 2 Gesundheitschecks für die Anlage. Ich habe extra das Bewusstes mit dem Gesundheitscheck genommen, weil wer von uns macht das? Wenn es die Krankenkasse nicht zahlt, geht keiner von uns zum Gesundheitscheck. Giancarlo the Teacher geht jährlich zum Gesundheitscheck, weil Giancarlo the Teacher, so wichtig ist, dass er gerade von sich in der dritten Person redet. Nein, und zwar ist es ja so, ich bin Marathonläufer und wenn ich irgendwas mit dem Herzen habe und da 42 Kilometer am Stück abspule in 3 Stunden, dann muss die Pumpe funktionieren, dann muss der Körper funktionieren und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, läufst du mal eben, den Halbmarathon läufst du mal eben. Die 21 Kilometer brauchst du nicht viel für laufen, so, du kannst ein bisschen Kurzstrecke gelaufen sein, ab und zu mal ein bisschen spazieren gehen, darfst nicht der Dickste sein, dann kannst du einen Halbmarathon laufen, aber bei einem Marathon ist schon mal anders. Ja, es ist ungesund für die Gelenke, ab Kilometer 33 ist Kopfsache und so weiter. Trotzdem, wer fit ist, läuft das Ding super fertig, wer nicht fit ist, der kriecht rein oder hat danach 2 Wochen erstmal Probleme. Nein, also, für dich ist ja wichtig, das war jetzt für dich als Beispiel mit dem Gesundheitscheck nicht, dass ich mich jetzt loben wollte als Marathonläufer, sondern dass man selber auf sich achtet, dass man zum Gesundheitscheck geht und das ist mit den Prüfintervallen genauso, denn fällt die Anlage zu lang aus nicht fällt die Anlage zu lang aus, sondern die Anlage fällt länger aus, wenn du den Gesundheitscheck auslässt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, denn wenn du zwischen den Gesundheitschecks zu viel Zeitraum lässt, dann wächst natürlich die Wahrscheinlichkeit für unbemerkte Fehler. Ja, also nehmen wir mal den Gesundheitscheck bei deinem Körper. So, wenn du nicht hingehst und dich nicht checken lässt, dann kann auch nichts gefunden werden. Sagt der ein oder andere, ja, ist doch toll. Ja, ich bin gesund. Wenn ich mich jetzt durchchecken lasse, wer weiß, was die alles finden, dann muss ich ja noch was machen. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Total dumm, oder? So, also, wenn du aber diese Gesundheit, ist es, ich, oder nehmen wir ein Kfz. Ja, also, wenn du mit deinem Auto zum Check-up gehst, also jährliche Inspektion, dann wird vielleicht eine Kleinigkeit gefunden, die kann aber direkt behoben werden. Oder da findet der Meister was, der Kfz-Meister, und sagt, oh, gut, dass du jetzt gekommen bist. Wenn du damit noch ein halbes Jahr weitergefahren wärst, puh, Junge, hätte es böse enden können. Für dich oder derjenige, der das Auto vielleicht mitbenutzt, macht es die Freundin, macht es die Familie, die Mama, Papa, sonst irgendwer, die Kinder. So, und dann denkst du dir, boah, wäre ich mal da hingegangen für ein bisschen Knete, ein bisschen Zeit, ein Menschenleben. Und hier ist es so bei den Anlagen, wir wissen alle, gerade in der Produktion, eine Sekunde, zwei, drei und wieder neu anlaufen lassen, wieder in Grundzustand fahren, das Ganze manuell machen. Da muss vielleicht sogar diese Fachkraft, der Elektromeister, der nur das kann, der nur auf dieser Schicht da ist, der muss das machen, dann fällt die Anlage. So, dann bist du dran. Ja? Deswegen, nochmal genauer nachzulesen, wie gesagt, ich habe für dich diese Prüffristen mal reingepackt. Also, je kürzer die Abstände, du machst natürlich jetzt nicht jeden Tag einen Check-up, aber du müsstest schon gucken, okay, das ist auch deine Aufgabe als Fachkraft, das genau zu checken, ja, beziehungsweise auch die Prüffristen festzulegen. Deswegen auch Quelle 5 von mir, von der OMS-Prüfstelle. Denn fachlich ausgedrückt heißt das jetzt für dich, nach DGUV, Vorschrift 3, gerade Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeiten, die kennen die super, aber auch die normalen Elektrofachkräfte, Industriemeister, Elektromeister im Handwerk und der DIN VDE 0105, das ist ja die Wiederholungsprüfung, wenn ihr dieses Prüfprotokoll seht, da gibt es ja einmal die 0100-600 für die Neuanlage, dann gibt es die Wiederholungsprüfung und dann gibt es die DGUV-Prüfung. Ja? So, und diese Prüffristen, die legt der Unternehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung fest. Sprich, die Zeitspanne zwischen den wiederkehrenden Prüfungen. Und die DGUV-Information 203072 nennt dazu zum Beispiel sowas wie Richtwerte, kürzere Intervalle bei höherer Belastung oder rauer Umgebung. Logischerweise, wenn du in einem Büro sitzt und hast da einen PC stehen, und es muss ja im Prinzip alles öfter mal geprüft werden, was einen Stecker hat. So. Und hast du jetzt einen Monitor, der immer in diesem trockenen, schön beheizten Büro steht, der muss nicht alle 2 Jahre geprüft werden. Hast du aber sowas wie einen Winkelschleifer, der wo jeden Tag aber sowas von hart benutzt wird, ja, dann sollte der schon mal jährlich geprüft werden. So. Hast du eine Kaffeemaschine im Lehrerzimmer, die dauerhaft im Betrieb ist, da wo so viel Liter Kaffee wöchentlich durchlaufen, solltest du jährlich prüfen. Meiner Meinung nach. So, weil wir hatten ja den Fall im Lehrerzimmer, da wurde diese Maschine, wurde geprüft, 2 Monate später nach der Prüfung, Ausfall, Giancarlo, the teacher, musste sich drum kümmern, gibt es ein Video auf dem Kanal. Alles gut, ich habe es hingekriegt, aber du kannst dir merken, als angehender Meister, das Prüfintervall ist wie ein Zeitfenster, in dem Fehler wachsen können und auch dürfen, aber du entscheidest, wie groß dieses Zeitfenster ist. Oder kurz gesagt, das Prüfintervall ist die Zeitspanne zwischen der ersten und der nächsten Prüfung. So einfach kann es sein. Wie gesagt, wenn du das genauer nachlesen möchtest, das ist kein unwichtiges Thema. Gerade du als Meister musst das ja auch mit festlegen, weil dafür wirst du eingestellt. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ja. Dann sagt der Chef, hä? Wir sollen das bezahlen, ja. Und dann musst du ihm das argumentieren können. Deswegen ist es so wichtig. Okay, nächste Frage ist die Frage, was versteht man unter der sogenannten Fremdfirmenkoordination und was ist daran so wichtig? Dazu habe ich auch natürlich wieder ein wunderbares Bild für dich, denn Fremdfirmenkoordination, nehmen wir das Bild oder das Wort mal auseinander. Fremdfirma, die kommt hier hin und die koordinierst du. Das heißt, da kommt irgendeine Firma für irgendeine bestimmte Anlage. Bei uns war das damals halt Magnini. Ja, also das waren Italiener, die haben für eine bestimmte Pressen, hatten die wie Wartungsverträge. Und wenn damit irgendwas war, die Elektriker vor Ort, die haben sich das natürlich angeguckt, die haben die Bedienungsanleitung gehabt, die konnten sich um Kleinigkeiten, konnten die sich kümmern. Aber wenn irgendwas, ich sag mal, technisch Anspruchsvolleres war, dann musste diese italienische Firma kommen und dann hat der Elektriker den vielleicht über die Schulter geschaut. Der Elektromeister oder auch der Geselle, ja, der dann für diese Anlagen mit zu verantwortlich war. Im besten Fall kriegst du so viel von denen mit, dass du das selber machen kannst, dass du die eben nicht so oft anrufen musst. Es gibt aber einfach diese Fälle, wo du sagst, lass die Fachfirma kommen, die regeln das jetzt in einer halben Stunde, anstatt wie du in 3, 4, 5 Stunden. Also, malen wir mal eine andere Situation. Stell dir vor, dein eigenes Team testet gerade die Steuerung von deiner Produktionslinie, die jetzt neu aufgebaut wird, während die Fremdfirma parallel hinten nur mal eben schnell einen Motor anklemmen will. So, wenn niemand jetzt den Überblick hat, ist das wie zwei Elektriker am selben Verteiler. Einer schaltet aus, der andere wieder ein. So, weil der eine will ja was testen, der andere sagt, ja, ich bin hier noch gar nicht fertig. So, also Fremdfirmenkoordination ist wie ein Verkehrspolizist auf der Kreuzung. Ohne den Mann in der Uniform, der da steht mit der Pfeife und mit seinen Händenbewegungen, ist der nächste Unfall schon vorprogrammiert. Ja, mit ihm gibt es aber klare Reihenfolgen, die eingehalten werden. So, und so ist das mit dir, mit der Fremdfolgenkoordination, dir als Meister genauso. Ja, wer arbeitet wo? Wann ist was freigeschaltet? Und wer darf was wieder einschalten? Und wer nicht? Das sind diese Fragen, die am Ende auch überleben und entscheiden können, ja? Weil wenn du das falsch koordinierst, wer hat denn hier das Sagen? Ihr kennt diesen Spruch. So, und dann seid ihr dran. Deswegen ist es ja so immens wichtig, weil wenn der eine sagt, können wir jetzt testen? Und du musst dann noch überlegen, warte mal, ist da nicht noch die zweite Firma, die gerade so, und wenn dann auf einmal einer um die Ecke kommt und sagt, wer hat denn hier eingeschaltet? Jetzt liegt der Mann hier, der kann erstmal nach Hause gehen. Das ist genau das, was ich meine damit. So, deswegen auch dazu Quelle Nummer 6. Oh, das war jetzt gerade falsch von mir. Quelle Nummer 6, ich rufe sie dir gerade nochmal auf. Habe ich für dich hier Fremdfirmenkoordination und Fremdfirmenunterweisung, aber wie? Denn laut Arbeitsschutzgesetz § 8 und DGUV-Information zur Zusammenarbeit mit Fremdfirmen, wie gesagt, Quelle 6, fordert das Arbeitsschutzgesetz, dass der Auftraggeber eine koordinierende Person bestimmt, dich als Meister, und Arbeiten mehrerer Unternehmen so abstimmt, dass sich eben die Beschäftigten nicht gegenseitig gefährden, rezessive auf den Füßen stehen. Sondern dass im Prinzip, wenn 5 Firmen da sind, du koordinierst, es ist ein anstrengender Tag, keine Frage. Aber wenn du das sauber koordinierst, du bist jetzt der Dirigent, du sagst, ihr geht dahin, ihr da, und wenn diese 5 Firmen in diesen 8 Stunden oder 4, 5 Stunden, ist ja egal, sauber arbeiten können, könnt ihr so viel erreichen in so einer kurzen Zeit, besser wie, ja, ich lasse die einen kommen, die anderen lasse ich den anderen Tag kommen, die anderen, das kostet alles Geld und ihr seid dafür da, um dass das nicht so viel Geld kostet. Umso besser ihr da seid, umso eher könnt ihr auch was fordern zwischen Daumen und Zeigefinger. Also du kannst dir merken als Meister, ohne Koordination wird die Fremdfirma eher zur Fremdgefährdung. Also die Fremdfirmenkoordination ist zur Vermeidung von Unfällen. Punkt. So, jetzt gehen wir ein bisschen schneller durch. Vierte Frage, was ist die sogenannte Sicherheitskennzeichnung? Die Sicherheitskennzeichnung, das ist auch was, das habe ich ja auch schon öfter im Podcast, habe ich das ja erwähnt. Du gehst jetzt beispielsweise mit deinem Anlagenbetreiber an einer Produktionslinie entlang. So, und überall hängen jetzt gelbe Dreiecke mit Blitzen, blaue Helmsymbole, grüne Rettungszeichen. Und dann fragt er dich, brauchen wir wirklich so viele Schilder? Man sieht die Linie vor lauter Schilderwald nicht mehr. Ist ja schlimmer wie auf der deutschen Landstraße oder Autobahn. So, und dir als angehender Meister ist aber klar, Sicherheitskennzeichnung sind deine Verkehrszeichen im Betrieb, die für Sicherheit sorgen. Gelb, musst du wissen, steht für Achtung, hier kann es wehtun. Blau heißt, mach das so, sonst wird es gefährlich, also das Gebotszeichen. Rot bedeutet, lass das, Verbotszeichen. Und grün signalisiert dir, hier geht's raus oder hier gibt's Hilfe. Betriebsarzt. Erste-Hilfe-Kasten, Notaus, you name it. Also keiner liest ja im Gefahrenmoment eine Betriebsanleitung. Und das weißt du auch. Das ist dir schon vorher bewusst. Aber ein Blitz im gelben Dreieck schreit ja förmlich von Finger weg, Stromschlaggefahr. Und darum geht's mit diesen Sicherheitszeichen, ja, dass du wirklich das Zeug idiotensicher machst. Und dazu habe ich für dich auch eine PDF verlinkt, die, wenn du auf den Link draufklickst, dann wird die automatisch runtergeladen. Das ist nämlich die technischen Regeln für Arbeitsstätten, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung. Kerle, kann nicht mehr lesen. So, also, und diese PDF, die schreibt nämlich vor, wie gesagt, Quelle Nummer 7, wie Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung auszusehen hat. Also die Form, Farben, Bedeutung von den Zeichen. Und zwar abgestimmt mit der DIN EN ISO 7010. Du musst nicht diese ISOs und DIN ENs und so weiter, musst du nicht auswendig können. Du musst aber wissen, wo es steht. Und wenn du jetzt schon mal diese Quelle hast, dann hast du schon mal etwas an der Hand. Gern geschehen. Also, denn Sicherheitszeichen im Endeffekt dienen ja dazu, Gefahrenstellen, notwendige PSA, also persönliche Schutzausrüstung, Verbote und auch Fluchtwege schnell und eindeutig kenntlich zu machen. So, wenn die Panik ausbricht, dann haben wir den Scheuklappenblick, ja, dann gucken wir nur, alles klar, das Schild, ab geht's, da lang, ja. Und für dich heißt es, als Meister, für dich, wenn jetzt du gefragt wirst wegen diesen Sicherheitszeichen, ja, was ist Sicherheitskennzeichnung, kannst du sowas sagen, okay, Sicherheitskennzeichnung sind standardisierte Warn- und Hinweissymbole, damit jeder Idiot auf einen Blick versteht, was hier Sache ist. Du musst immer vom DAU ausgehen, ja, dümmste anzunehmende User. Okay, alles klar, dann gehen wir schon weiter, denn jetzt geht es um die Schutzklassen. Warum ist Schutzklasse 2 sicher? So, kriegst du diese Frage gestellt? So, und dann kommt einer, warum ist Schutzklasse 2 sicher? Kriegst jetzt also so ein schönes Gerät, also nur zwei Anschlüsse, Mitarbeiter hat ein neues Handgerät und dann sagt er, Kunststoffgehäuse, kein Schutzleiter, nur einen Eurostecker mit zweiadrigem Kabel. Sein Kommentar vielleicht dazu, da ist ja gar kein Schutzleiter dran, kann das wirklich sicher sein? Ich kenne nur Schutzleiter, ist doch Schutz. Warum ist denn hier keiner dran? Wenn hier was passiert, da bin ich dran. So, wer bei Giancarlo the Teacher im Podcast aufgepasst hat, aber auch grundsätzlich in der Grundausbildung Elektrotechnik aufgepasst hat, der weiß, Schutzklasse 2, Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung, das ist wie zwei Jacken übereinander im Winter. Ja, selbst wenn eine jetzt reißt oder ein Loch hat, also das ist jetzt doppelt Jacke, ja, dann bist du immer noch warm eingepackt, ja, bist du immer noch geschützt. Technisch gesehen heißt es, das Gerät hat eine sogenannte Basisisolierung, plus eine zusätzliche oder nach Schutzklasse-Definition verstärkte Isolierung. Deswegen ist ja auch dieses Zeichen ein Gehäuse in einem Gehäuse, also ein Viereck in einem Viereck. Geräte der Schutzklasse 2 haben nämlich diese verstärkte Isolierung und benötigen daher keinen Schutzleiteranschluss. Schutzklasse 2 Geräte sind also so gebaut, dass bei einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfachen Fehler, gefährliche Berührungsspannung an berührbaren Teilen gar nicht auftreten und hier und da ja, auftreten dürfen. Also pass auf, wenn du ein handgeführtes Gerät hast, es ist meistens bei diesen, sagen wir mal, einen Winkelschleifer oder eine Handbohrmaschine, so, also die mit 230 Volt mit Stecker. Das sind Geräte, die hast du mal in der Hand, da kann sich mal was lösen. Dann löst sich der Außenleiter und kommt ans Gehäuse dran. Das ist aber ein Kunststoffgehäuse. Juckt dich nicht. Passiert, das Gerät geht aus, geht gar nicht. Alles klar, Stecker ziehen, reparieren. Bei Schutzklasse 1 hast du nicht die doppelte verstärkte Isolierung. Das sparst du dir in dem Moment, hast ja den Schutzleiter, wenn was passiert. Klassisches Beispiel bei den Geräten ist so der Toaster. Ja, der Toaster, den in eine Steckdose reinstecken mit Metallgehäuse. Ja, wenn da ein Körperschluss ist, dann muss der FI fliegen. Das ist so, ja, oder die Sicherung. So, also Schutzklasse 2 schützt nicht über den Schutzleiter, sondern über zwei Schichten Isolierung. Doppelte Jacke zwischen dir und der Phase. Wie gesagt, doppelte verstärkte Isolierung. Das muss einfach drinnen sitzen. Es ist aber auch eine einfache Frage, wo du aber, wenn du fachlich zu weit weg bist, weil du schon sautief fachlich drin bist und dann kommt so eine einfache Frage, kann man schon mal drüber stolpern. Deswegen, ja, schau nochmal gerne nach in Quelle Nummer 8 mit den Schutzklassen oder hör meine Podcast-Folge rein. Nächste Frage, und zwar geht es jetzt um Wartungspläne. Jetzt fragt dich nämlich einer, ja, was ist denn eigentlich so ein Wartungsplan? Es sind allgemeine Fragen, die dich als Meister aber auch interessieren sollten. Denn, pass auf, stell dir vor, der Instandhalter von so einer Anlage fragt dich jetzt mal, oh, sollen wir hier nur reparieren, wenn was kaputt geht, oder gibt es einen Plan? Ich finde, das ist eine unangenehme Frage, weil es hört sich ein bisschen komisch an. Sollen wir hier nur reparieren, wenn was kaputt geht, oder gibt es einen Plan? So, genau hier brauchst du als in der Regel verantwortliche Elektrofachkraft, der Elektromeister, ja, du bist jetzt hier für diesen Bereich verantwortlich, eine klare Vorstellung davon, was überhaupt ein Wartungsplan bedeutet. Denn ein Wartungsplan ist im Prinzip der Trainingsplan der Maschine. Also anstatt, wir machen was, wenn die Maschine am Husten ist, legst du vorher schon fest, was gemacht wird, reinigen, schmieren, Filter wechseln, Anzugsmomente prüfen, wann was gemacht wird, also alle 6 Monate oder nach x Betriebsstunden, vielleicht auch jedes Jahr. Und die dritte Sache ist, wer zuständig ist, also was, wann und wer. Und damit verhinderst du Ausfälle, bevor sie entstehen, und das spart neben Zeit und Nerven auch ordentlich Geld. Ja? So, also ist es im Prinzip wie mit der Inspektion bei deinem Kfz. Ja? Machst du einmal im Jahr? Klar, die Inspektion per se kostet auch Zeit, aber dafür gibt es ja beispielsweise die Betriebsferien. So, wenn du die Betriebsferien hast, dann sind die Werksdienste sind dann zuständig. Dann kommen die Schlosser, dann kommen die Elektriker, gucken sich die Anlage an, schmieren nochmal alles, weil jetzt steht ja die Anlage oder die Linie und jetzt kannst du machen, was du willst. Du hast deine Ruhe und musst nicht während des laufenden Betriebs was machen. So, ich fand die Betriebsferien, ich fand das, also wirklich, das war mega entspannt. Wenn du vorher immer die Produktionslinie gesehen hast, wie laut es dann war und auf einmal ist diese Halle ruhig. Nur die Werksdienste sind da und es war auch eine andere Stimmung. Ja, da wurden mal so ein paar Baustellenwitze gemacht. Man konnte mal von A nach B geschickt werden, man konnte sich mal alles genauer angucken. Plus, wie gesagt, die Wartung konntest du machen. Nicht nur die Wartung, sondern auch Reparaturen. So. Und das ist doch eine tolle Sache. Dafür ist es da. Und jetzt bist du der Elektromeister, genau der diesen Wartungsplan macht. Ja? Und in Quelle 9 habe ich dir mal reingebracht. Die DIN 31051, die unterteilt nämlich Instandhaltung in 4 Grundmaßnahmen. Und zwar in Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung. Und diese habe ich auch schon in der Podcast-Folge mal erwähnt, beziehungsweise habe ich die mal durchgekaut, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Mir geht es jetzt eher um die Wartung. Ja, die Wartung umfasst ja jetzt alle Maßnahmen zur sogenannten Verzögerung vom Verschleiß und zum Erhalt des Sollzustandes der Anlage. Also nicht der Ist-Zustand. Der Ist-Zustand ist im besten der Sollzustand. Aber wenn der, du willst immer diesen Sollzustand, die soll laufen, die soll diese Temperatur aushalten, die soll so aussehen. Und durch Wartung hast du eben oder erhältst du diesen Sollzustand länger. Sprich, so ein Wartungsplan, der bündelt jetzt diese Maßnahmen mit Art, Umfang und Fristen, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit der Anlage logischerweise systematisch zu verlängern oder auch zu sichern. Also du kannst dir aufschreiben, Wartungsplan ist gleich schriftlich festgelegter Plan, wie du den gesunden Zustand der Anlage aktiv erhältst und nicht nur hinterher reparierst. Ja? Also im Prinzip eine geplante Instandhaltungsmaßnahme. So, und dafür bist du auch zuständig. Ja, das ist nicht irgendwas, das macht nicht irgendwer. Und das ist das, was ich am Anfang dieser Podcast-Folge ja meinte. So, du kannst nicht an der Anlage kommen, aber das war einfach schon so. Ich habe die Anlage übernommen. Nein, du musst von A bis Z musst du Bescheid wissen. Das ist es, was den Meister ausmacht. Deswegen bist du nicht Bundeskanzler, der irgendwie mal von heute auf morgen ein Versprechen brechen kann. Nein, du bist der, der seine Versprechen halten muss, ja, weil du bist wichtig, du bist eine richtige Fachpersönlichkeit und nicht wie irgendwelche anderen. So, also. Frage Nummer 7. Warum ist Dokumentation ein Beweis? So, also, gehen wir mal drauf ein. Hier passt nämlich folgende Situation. Nach einem, sagen wir mal, Störfall steht jetzt der Sicherheitsbeauftragte. Und Leute, wenn ihr den also es gibt Sicherheitsbeauftragte in Betrieben, die sind nie wirklich beliebt, ja, weil die sehen irgendwie alles, die wollen irgendwie alles sicher haben. Es ist ja gut, dass es die gibt, aber ab und zu übertreiben sie es. Ja, da war Anekdote aus meiner Ausbildungszeit, da war ich in einem Bereich, da war ich eher in der Entwicklung, da brauchtest du keine Sicherheitsschuhe. Und da musstest du aber mal runter in die Produktion und musstest mal was besorgen oder musstest da durchlaufen. Dann gab es wie so Straßen, ja, dann waren die abgeklebt und ich war dann da langgelaufen und da war auf einmal der Sicherheitsbeauftragte, bitte innerhalb der Markierung bleiben. Ich denke mir so, Dicker, es fährt hier kein Flurfahrzeug lang, gar nichts. So, ich kann ja wohl selber entscheiden, so, ich bin mal kurz auf diese Linie getreten. So war der drauf, ja. Komplett übertrieben, sag mir, dass du Deutsch bist, ohne dass du mir sagst, dass du Deutsch bist. Auf jeden Fall. Der steht jetzt bei dir im Büro, so ein Sicherheitsbeauftragter. So, guck dich an und sag dann, zeigen Sie mir bitte die Prüfprotokolle und die Doku zur Inbetriebnahme. So, und wenn du dann nur sagst, ja, wir haben das schon geprüft, und du nichts Schriftliches da hast, puh, Junge, dann hast du verloren. Dann hast du ein richtiges Problem. Der will das nämlich jetzt haben. Und der bleibt da stehen oder der meldet das der nächst höheren Stelle und dann bist du erst recht dran. Pass auf, also. Dokumentation ist im Prinzip deine Blackbox, wie beim Flieger und beim Absturz. Oder deine Dashcam im Auto, nur halt in Papierform. Ohne Aufzeichnungen kann der Satz, wird schon gestimmt haben, das Letzte sein, was du vor deiner unehrenhaften Entlassung gesagt hast. Denn mit ordentlich ausgefüllten Protokollen, wer, wann, was geprüft, gemessen, bewertet hat, schwarz auf weiß, stehst du tausendmal besser da als ohne. Deswegen auch nochmal für dich in Quelle Nummer 10, das Prüfprotokoll für Ihre Dokumentation. Denn diverse Elektrofachbeiträge, Quelle 10, elektrofachkraft.de, betont daher, Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sind immer schriftlich zu dokumentieren. Typischerweise mit Prüfprotokollen. Ich sage es ja immer wieder, wie wichtig das ist. Wir stehen immer mit einem Bein im Knast. Denn diese Protokolle sind nämlich dein Nachweis, dass Prüffristen eingehalten, Messungen durchgeführt und Ergebnisse bewertet wurden und sichern Unternehmen und verantwortliche Elektrofachkräfte im Streit- oder Schadensfall ab. Merkt dir also, lieber Meister, nicht dokumentiert heißt im Zweifel, ist nicht passiert. Picture or it never happened. Ja, ihr kennt, die Männer kennen das so mit Chats oder wenn sie mit Fotos und irgendwas prahlen, ja, was sie gemacht haben. Zeig mir ein Bild oder es ist niemals passiert. So, ich brauche einen Beweis. Sonst kannst du mir ja viel erzählen. Ja, so, also, damit im Ernstfall alles beweisbar ist. Also, die Dokumentation dient der rechtlichen Absicherung. So, drittletzte Frage, Frage Nummer 8. Geht darum, und zwar, was ist Abschaltstrom. So, jetzt hast du einen Fehler und schaust natürlich in der Regel wonach? Natürlich, warum welche Sicherung oder welche LS ausgelöst hat. So, und die Frage dahinter, deren Antwort du direkt beim Blick auf das Überstromschutzorgan, die dir kommen sollte, ist, ab welcher Stromstärke sagt jetzt die Schutzeinrichtung, jetzt ist Schluss. Also der Abschaltstrom ist jetzt es reicht, Punkt. Ja, jetzt schickt's. Also eine Sicherung oder ein LS schalten ab dieser Stromstärke ab. So. Und unterhalb dieses Werts zuckt die Sicherung gar nicht und lässt den Strom einfach passieren. Logisch. Aber da schaltet sie logischerweise nicht ab. Ja. Erreicht oder überschreitet aber der Strom jetzt diesen Wert, diesen Abschaltstromwert, löst die Sicherung aus und der Stromkreis wird dann geöffnet. So. Zu Quelle 10 habe ich die in Abschaltströme reingepackt. Denn, oder Quelle 11, oho, ich sehe es gerade, es ist ja schon Quelle 11. So, also, ist es in Quelle 11? Denn in der Praxis bezeichnet man als Abschaltstrom, wie gesagt Quelle 11, den Stromwert, bei dem eine Schutzeinrichtung, Sicherung, LS-Schalter innerhalb der geforderten Zeit sicher abschaltet. Und jetzt die Normen wie die VDE 0100-410, die fordern ja den Schutz durch automatische Abschaltung. Und da haben sie ja natürlich auch bestimmte Abschaltzeiten. Die sind in Quelle Nummer 12 für dich verlinkt. Und zwar TN-System, habe ich auch schon öfter gesagt, 0,4 Sekunden, TTN-System 0,2 Sekunden. Das sind aber so Werte, die sollte man schon irgendwo im Kopf haben. Und auch bei der Überprüfung der Schleifenimpedanz, die Nennspannung gegen Erde und der Abschaltstrom der Schutzeinrichtung müssen logischerweise Abschaltströme eingehalten oder berücksichtigt werden. Für dich wichtig in Bezug auf Abschaltströme ist, das ist der Strom, bei dem die Schutzeinrichtung den Stromkreis trennt, um Mensch und Anlage zu schützen. So, okay, vorletzte Frage, Frage Nummer 9, finde ich auch eine schöne Frage und zwar, warum ist die Wahl des RCD wichtig? Und jetzt kommst du an eine neue Linie Und die Produktionslinie ist voll mit Umrichtern, Schaltnetzteilen, Antriebe, also moderne Leistungselektronik. Und wer bei mir im Podcast unter anderem in Folge 127 und 128 in Quelle 13 und 14 aufgepasst hat, der weiß oder kennt die verschiedenen RCD-Typen, wann die auslösen und für welchen Einsatzzweck die jeweils gedacht ist. Deswegen unbedingt ja, reinhören. Ja. Folge Nummer 127, RCD-Typen und wie sie funktionieren, Teil 1 und RCD-Typen und wie man sie prüft, Teil 2. Also die Standard-RCD löst ja bei unserer Produktionslinie voller moderner Leistungselektronik entweder dauernd aus oder gar nicht. Warum? Naja, pass auf, wenn du einen, ich sag mal, einen RCD hast, der keine glatten Gleichfehlerströme erkennt, gerade bei einem Frequenzumrichter kann dir das passieren, dann geht der RCD in die sogenannte Sättigung. So, das heißt also, dieser Summstromwandler mit der Spule, der ist voll. Also der ist Sättigung, ja, wie Sättigung mit, das Magnetfeld ist aufgebaut, baut sich aber nicht mehr ab. So, das heißt, der ist gesättigt und er sagt, ja, entweder löse ich jetzt aus oder löse ich gar nicht aus. So, aber ich erkenne jetzt gar nichts mehr, ich bin blind. So, und das ist im Prinzip, kannst du dir vorstellen, wie Spürhunde für Fehlerströme sind RCDs, ja. Denn RCD ist nämlich nicht gleich RCD. Manche erkennen eben nur reine Wechselströme, andere erkennen auch pulsierende und auch glatte Gleichfehlerströme. Und wieder andere, ich sag mal, erschnüffeln auch ja, die Mischfrequenzen. Und je nachdem, welcher Verbraucher von dir im Stromkreis sitzt, entstehen völlig unterschiedliche Fehlerstromformen. Und der falsche RCD ist dann blind oder hysterisch. Deswegen musst du ja den richtigen anhand dessen wählen. Das ist ja deine Fachkompetenz auch, worüber du Bescheid wissen musst. Und deswegen habe ich für dich da Quelle 15. Auf den Auslöser kommt es an. Ja, ist von der Berufsgenossenschaft Textil-Elektromedienerzeugung. Wie gesagt, Quelle 15. Und die erklärt das ganz gut, dass sich die RCD-Typen AC, A, F, B, B+, darin unterscheiden, welche Fehlerstromformen sie erfassen. So, kannst jetzt nicht einfach sagen, ich nehme einfach irgendeine, aber immer schon so verbaut. Nein, nein. Moderne Verbraucher mit elektronischer Schaltung erzeugen zum Beispiel pulsierende Gleichfehlerströme oder auch Mischfrequenzen und die DIN VDE 0100-530, die fordert deshalb bei der Auswahl des geeigneten Typs die mögliche Fehlerstromform der angeschlossenen Betriebsmittel zu berücksichtigen. Sprich, so ein Typ AC ist für Neuanlagen in Deutschland praktisch nicht mehr Standard. Üblich sind ja Regel, dann hast du einen Typ A oder Typ F oder B, je nach Anwendung. Natürlich, umso mehr der erkennt, umso teurer wird er. Deswegen musst du ja auch wieder fachlich entscheiden, okay, muss ich hier oder genügt der? Das ist es, was du machen musst. Also du musst jetzt nicht in einer normalen Wohnung, musst du jetzt nicht einen B+ verbauen. Wäre Schwachsinn. Also wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Für dich wichtig als Meister in dem Kontext ist jetzt, die falsche RCD-Typ bedeutet entweder kein wirksamer Personenschutz oder dauernd unnötige Abschaltung. Das zweite ist natürlich besser, weil dann weißt du, okay, hier ist ein Fehler, aber besser, da ist keinem was passiert und die Anlage ist kurz aus, weil eben unterschiedliche Fehlerstromarterkennung. Das ist einfach wichtig für dich. Okay, letzte Frage für heute und zwar, Punkt Produktionssicherheit. Was bedeutet Produktionssicherheit? Und die Technik ist ja sicher, aber die Linie steht ständig. So, das ist jetzt dein Fall. So, oder ja, sie läuft wie ein Uhrwerk, aber bei jedem Fehler ist gleich Wilder Westen. Produktionssicherheit heißt jetzt beides zusammenbringen. Sicherheit und Verfügbarkeit. Das heißt, du kannst dir Produktionssicherheit vorstellen als die Trainingsplanung für die ganze Fabrik. Du musst das Ganze so planen, warten, sichern und organisieren, dass die Anlage ohne unnötige Störungen läuft und läuft und läuft, ja, und dabei Fehler verkraftet, ohne dass alles am Ende zusammenbricht und die Leute dabei eben nicht draufgehen. Ja. Also Sicherheit und kontinuierlicher Durchsatz. Das ist hier mit Produktionssicherheit gemeint. Dazu habe ich für dich nämlich Quelle 16, noch rausgesucht, das ist die letzte Quelle für euch, steigern sie die Produktion ihrer Produktivität ihrer Produktionsanlagen. Also in der Praxis, Quelle 16, wird unter Produktionssicherheit die Fähigkeit verstanden, einen störungsfreien bzw. hochverfügbaren Produktionsablauf sicherzustellen. Zum Beispiel durch, haben wir auch schon ausgesprochen, vorbeugende Instandhaltung, abgestimmte Schutzkonzepte, Zutrittsregelungen, wer darf da rein, und robuste Organisation, auch mit Fremdfirmenkoordination. Andere beschreiben jetzt Produktionssicherheit zum Beispiel als eine Kombination aus Anlagenverfügbarkeit und Vermeidung von Ausfällen. Es ist im Prinzip irgendwo, deckt sich das Ganze, um eben Produktionsunterbrechungen zu minimieren und Liefertreue auch zu gewährleisten, weil wenn das nicht gegeben ist, wird kein Geld verdient. Für dich, letzter Merksatz für heute, Produktionssicherheit bedeutet, die Anlage ist sicher für Mensch und Umwelt und gleichzeitig so geplant und gewartet, dass sie möglichst ohne Störung läuft und läuft und läuft. So, und das soll es auch schon heute gewesen sein. Wie gesagt, das Arbeitsblatt, das findest du unten zum Download mit den hübschen Bildchen von meinem YouTube-Video. Und wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen dazu hast, wenn du eigene Sachen hast, wo du sagst, hey, kannst du das mal erklären, kannst du das mal in Kürze machen, kein Problem, schick mir das über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de, damit ich das der breiten Masse for free zum Download oder eben zum Hören zur Verfügung stellen kann, dann damit sie mich weiterhin heißen kann. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und jetzt noch das Zitat. Und zwar ist das, wie schon gesagt, von einem Gründervater der USA, von Benjamin Franklin, ist ja auf den Dollarschein drauf, den er schon im 18. Jahrhundert in einer Schrift über Brandschutz, ja, habe ich ja auch schon Podcast-Folgen drüber gemacht, in Philadelphia zum Besten gab, also in einer Zeit, also es ist im 18. Jahrhundert, in der so sind halbe Städte abgebrannt, nur weil man lieber gelöscht als vorgebeugt hat. Ja, man hat sich gedacht, oh Gott, wir haben doch die Feuerwehr, wofür ist die denn da? So, ist schon, ja, okay. Kann man denken drüber, was man will, ob das heute noch immer so der Gedanke ist. Auf jeden Fall hat er mal gesagt, auf Englisch, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Heißt wörtlich übersetzt, eine Unze Vorbeugung, eine Unze entspricht 31,1034786 Gramm. Ja. Eine Unze Vorbeugung ist mehr wert als ein Pfund Heilung. Und wenn man das jetzt aufs Gesundheitssystem oder aber auch egal, auf jeden Bereich, ja, ein wenig Vorbeugung kann dir so viel mehr Heilung, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, schon sparen. Passend zu dieser Folge. Mach's gut, bleib gesund. Dein Giancarlo, the teacher. Yeah.